Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, einem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sebastian Mühlenhof und ja, die Hauptrunde für die deutsche Mannschaft ist jetzt bei der WM rum. Es hat funktioniert, die deutsche Mannschaft ist als Zweite in die Hauptrunde oder ins Viertelfinale eingezogen, so ist es ja richtig. Und ja, zum Abschluss nochmal einen klaren Sieg eingefahren, da wollen wir drüber reden und das meine ich natürlich heute wieder mit meinem geschätzten Kollegen Robin Bulitz. Hallo Robin.
Ja, hallo Sebastian. Da durften wir ja zum Abschluss doch dann das erwartete Ergebnis und die erwartete Machtdemonstration gegen Tunesien beobachten. Ich glaube, das hat dem deutschen Team ganz gut getan.
Das glaube ich definitiv auch. Also das war, glaube ich, wirklich mal so ein Spiel, wo ja, man mit Leichtigkeit rangehen konnte, man wirklich mal auch Spielfreude gesehen hat, wo der Druck auch nicht ganz so groß war, man natürlich auch schon weiter gewesen ist und so. Und ja, am Ende war es der erwartet klare Sieg. Wir reden hier über ein 31-19 gegen Tunesien, zur Halbzeit stand es schon 18-8. Und wir haben ja auch Robin fast ausschließlich die zweite Reihe gesehen. Also Johannes Goll hat nicht gespielt, Johann Köster hat nicht gespielt, Rinas Uschins hat nicht gespielt. Andy Wolf kam nur für einen 7 Meter, meine ich, rein oder für einen Wurf zumindest. Also ja, das war eigentlich super, um die Kräfte zu steuern. Und die muss man sagen, die zweite Reihe hat es wirklich sensationell gut gemacht.
Ja, total. Also das einzige Manko, was ich vielleicht über das ganze Spiel so ein bisschen sehen würde, es waren mir einige zu viele technische Fehler.
Das stimmt, ja. Gerade in der ersten Halbzeit.
Genau, aber das möchte ich irgendwie auch einfach mal vielleicht so ein bisschen der Nicht-Eingespieltheit zuordnen. Ne? Also ich glaube, in dieser Formation wurde auch selten trainiert in den Lehrgängen bisher und deswegen ja, gab es einfach ein paar Abstimmungsschwierigkeiten. Ich denke da an Szenen wie zum Beispiel klassischer Wechsel und dann Stoßen auf die Abwehr und ein Expresspass nach rechts weiter, der dann im Aus landet, weil einfach das Timing nicht ganz stimmt. Ne? Das ist für mich ein technischer Fehler, der einfach aufgrund mangelnder Abstimmung, weil du so in dem Fall vielleicht noch nie wirklich zusammengespielt hast oder sehr selten zusammenspielst, das ist dem geschuldet. Ne? Also jeder, der selber spielt, weiß ja, dass ja ein Mittelmann oder ein Halber immer eine gewisse andere Art hat, sage ich mal, in die Lücke zu stoßen, den Ball weiterzugeben und man sich da immer so ein bisschen drauf einstellen muss, sage ich mal, auf dieses Timing-Thema. Und das, wenn wir das mal außer Acht lassen, was mir besonders gut gefallen hat, war allerdings die Abwehr. Gerade in der ersten Halbzeit fand ich die richtig, richtig gut.
Ja, auf jeden Fall. Also das war richtig, richtig stark, wie sie gespielt haben. Mir hat gerade die Innenblock-Kombination zwischen Marian Michalschik und Justus Fischer echt gut gefallen. Muss ich sagen, also auch deutlich besser als das, was Fischer mit Lukas Stutzke gespielt
hat. Absolut.
Das war richtig, richtig. Also wirklich, Michalschik hat sich echt gut eingefügt, war wirklich ein wichtiger Faktor der Defensive. Offensiv hat er in der Zweite ein bisschen spielen dürfen, aber das war ganz wichtig, dass er so reingekommen ist, sich so eingefügt hat und sofort ein stabiler Seitok gewesen ist. Das hat mir, glaube ich, in der Phase wirklich auch gebraucht, weil es am Anfang noch so ein bisschen so, ja, du hast dann echt gut mitgehalten, das war hin und her auf beiden Seiten und da hat Michalschik doch wirklich gut mitgehalten.
Ja, ohne Lukas Stutzke zu nahe treten zu wollen, der wirkt auf mich in dieser Mannschaft immer wie so ein bisschen wie ein Fremdkörper, während jetzt ein Marian Michalschik reingeworfen wird und sofort wirkt, als ob er da reinpasst. Ohne Startschwierigkeiten, ohne Anlaufschwierigkeiten, ohne Anpassungsschwierigkeiten. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen und ist für mich definitiv die bessere Alternative als Lukas Stutzke. Und ich glaube, dass wir ihn im weiteren Turnierverlauf, der hoffentlich noch 2 Spiele umfasst. 3? Gibt es ein Spiel um Platz 3? Bei der Weltmeisterschaft? Ja, ne?
Ja.
Ja, dann hoffentlich sogar noch 3 Spiele umfasst. Sorry, dass ich hier impliziere, dass wir das Halbfinale gegen Dänemark verlieren, aber
wobei Dänemark gestern nicht gut war, aber das ist noch ein anderes Thema.
Ja, also
sein auch mal gegönnt.
Ja, aber ich hoffe, dass wir da Marian Michalschik noch das ein oder andere Mal sehen werden.
Ja, davon gehe ich doch mal aus. Ich meine, das will ich gleich auf jeden Fall mal ansprechen wollen und erstmal bei dem Spiel noch bleiben wollen, weil ich finde, 2 Namen müssen wir auf jeden Fall hervorheben. Das ist für mich offensiv ganz klar Marko Krigic. Was der Junge gespielt hat, gerade auch in der ersten Halbzeit, ich glaube, er hatte 7 von 7 nach zur Pause. Bombastisch, einfache Tore, klare Würfe, Das hat mir richtig, richtig gut gefallen. Also für ihn, glaube ich, war dieses Spiel unfassbar wichtig, weil ich habe so den Eindruck, er war noch nicht so ganz drin im Turnier und dieses Spiel dürfte ihm so viel Selbstvertrauen gegeben haben. Das könnte echt noch ein wichtiger Faktor sein, Viertelfinale und dann vielleicht auch noch in den folgenden zwei Spielen.
Ja, absolut. Ne? Also das ist der Marco Grigic, wie wir ihn in dieser Saison aus Eisenach kennen, wo er halt auch gegen Top-Teams, ne, die Eisenach ja auch schon geärgert hat, geglänzt hat, ne? Und der Mann steht ja nicht umsonst ganz oben mit in den Top 3 der Torschützenliste der Handball-Bundesliga. Und das hat er jetzt einfach mal wieder gezeigt. Also ich mag den, diese unbekümmerte Art, der verwirft einen Ball, das ist ihm scheißegal, der nimmt sich auch den nächsten und den nächsten und den nächsten. Und genau das ist doch das, was du sehen willst, oder nicht? Also ich mag diese Unbekümmertheit. Und mit welchem Selbstverständnis er da einfach aufspielt und die Dinger reinflext. Hat natürlich einen unglaublichen Wurf, ne? Dieser kurze Abzug und dann trotzdem diese peitschenähnlichen Würfe, die für Torhüter einfach sauschwer zu halten sind. Und ne, diese Tore aus 9, 10 Metern, die sind wichtig. Und da haben wir seit Julius Kühn schon länger keinen mehr gehabt. Und Marco Grigic macht da richtig Spaß, vor allen Dingen unter dem Gesichtspunkt, dass wir wissen, dass der das auch nochmal auf ein nächstes Level heben kann, ne, in seinem jungen Alter.
Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, die Quote war ja auch, ich glaube, 7 von 10 war es aus 9 Metern. War ja richtig, richtig gut. Also das hat ja er wirklich gut gemacht. Und ich meine, er ist dann wirklich auch nochmal so ein anderes Element. Ich meine, Köster hat ja auch die Größe, aber er ist ja mehr so der 1-gegen-1-Spieler. Der ist ja mal wenig mal von aus 9 Metern mal so einen Wurf nimmt, wie es Krigic, der das ja wirklich regelmäßig tut. Und das macht unglaublich viel Spaß. Und ja. Also er ist, glaube ich, ganz wichtig, wenn er dann noch wirklich weiter reinkommt und dann auch dann wirklich halt auch nur so ein X-Faktor sein kann, vielleicht dann von der Bank, um dann auch da mal einem Julian Köster dann noch Auszeiten zu geben. Ich glaube, ihm ist auch gestern sehr gut getan, dass er nicht spielen musste. Finde ich, wie es auch für die anderen, die ja sehr, sehr viel auch spielen mussten. Golla, Uschins auch beispielsweise. Und darüber möchte ich noch sprechen, weil natürlich jetzt auch noch ein bisschen so das Thema ist, gibt es auch eine Nachnominierung, gibt es keine Nachnominierung. Bundesliga gesagt, aktuell möchte er keinen nachnominieren, was ich persönlich ein bisschen schwierig finde aufgrund der Lage. Aber wie war denn dein Eindruck von Nils Lichtlein auf halbrechts und dann auch, ich glaube, in der zweiten Halbzeit hauptsächlich ja Steiner dort gespielt. Also ich finde, Lichtlein hat es gut gemacht, aber er wirkt auf der Position ein bisschen fehl am Platz.
Ja, halbrechts, ich weiß nicht, ob er sich da so sehr wohlfühlt, ne? Ich habe das Gefühl, dass er eher so der Mittelmann ist und sich da auch irgendwie wohler fühlt, dementsprechend freier aufspielt, die besseren Entscheidungen auch trifft und sich auf halbrechts schon auch ein bisschen aufreibt, ne? Also da ist das Repertoire an Lösungen, die er finden kann, habe ich das Gefühl, ein bisschen geringer einfach. So, also er wirkt auf der Position etwas limitierter, als es auf der Mitte der Fall ist. Und unter dem Gesichtspunkt muss ich dir zustimmen, irgendwie, ich kann es nicht ganz verstehen, warum nicht nachnominiert wird.
Ja, also ich meine, wenn wir reden ja auch noch über eine andere Position, über links außen, wo ja Rude Damke ja auch noch erkrankt ist. Mal hoffen wir mal, dass er wieder zurückkommt. Das hoffen wir natürlich auch bei Juri Knorr, der ebenfalls erkrankt ist, wie auch Lukas Stutzke. Wobei wir jetzt ja durch den Ersatz mit Michalczyk da schon eher eine Lösung haben, zumindest in der Defensive, wo ja Stutzke normalerweise vorgesehen ist. Dass man da eigentlich reagieren muss, weil ich meine, wenn ich dann sehe, dass wir in der zweiten Halbzeit gegen Tunesien mit Lukas Zerbe auf links außen spielen, im Linkshänder auf links außen, fand ich auch sehr wild, was er dort versucht hat, der Bundestrainer.
Ja, hat ein schönes Tor gemacht, ne?
Ja, das stimmt.
Möchte ich mal positiv hervorheben. aber ja, es wirkte schon sehr wild, ne? Also Nils Lichtlein stand auch zeitweise auf halb links, ne? Hast du auch gesehen, ne?
Ja.
Da war dann, ja, weiß ich nicht, da standen dann, was, drei Linkshänder auf der Platte. Das ist schon ungewöhnlich, muss ich sagen. Aber, ja, gegen Tunesien ist es okay, aber mit dem Lukas Mertens, der durchziehen kann, das ist eigentlich ein Spieler, der 60 Minuten durchziehen kann. Ja. Da sehe ich, und er hat auch die Qualität, finde ich, diese Position alleine zu bekleiden. Also auf links außen sehe ich jetzt nicht so das Problem. Ich würde eher vielleicht noch eine Option für den Rückraum nachnominieren, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, da würde ich auch in der Tat drüber nachdenken. Das Problem ist halt einfach natürlich halt auf Rückraum rechts hast du eigentlich nichts mehr. Aber wenn ich überlege, dass man David Schmidt nominiert, nein, bitte nicht. Und Max Benecke, finde ich, ist noch nicht so weit, weil er einfach nicht so viel Spielzeit bekommt bei den Füchsen. Klar, er wird auch immer mal wieder ran, aber ob das jetzt reicht, dass er dann wirklich eine Entlastung sein kann, wage ich noch ein bisschen zu bezweifeln, sodass man dann wirklich weit überlegen muss, ob man da nicht, keine Ahnung, mit einem Live DC beispielsweise arbeitet oder noch sonst irgendjemand sich dazu nimmt, aber
ja, ich bin ja, also ich bin, muss ich, kommen. Ich bin biased und sage, wenn Juri Knorr ausfällt, dann muss Tim Sutor nachreisen. Der aber definitiv ja auch im Dunstkreis und Gespräch war für diese Weltmeisterschaft, weil natürlich. Er echt eine starke Hinrunde in der HBL gespielt hat.
Ja, ist so.
Aber du hast natürlich vollkommen recht, mit Live Tessier wäre auch eine starke Option auf jeden Fall, der ja auch, also ähnlich wie Tim Sutton, wirklich auch eine richtig, richtig gute Hinrunde gespielt hat.
Ja, also wie gesagt, da muss man mal gucken. Wie gesagt, Bundestrainer hat gesagt, er möchte es nicht machen. Wir müssen jetzt echt mal schauen, was ist. Ich meine, bis Mittwoch haben die Spieler Zeit, sich zu erholen. Ja, wenn ich richtig mitbekommen, Juri Knorr ja gerade bei der Familie in Bad Schwartau. Das ist ja Gott sei Dank dann nicht ganz so weit, von dort dann nach Norwegen zu reisen. Aber sollte er ausfallen, Robin, denke ich, wird das brutal schwer werden. Also wir werden ja gegen Portugal spielen und das wird, glaube ich, schon ein Problem sein. Weil ich fand Luka Witzke auch gerade in dem Spiel gestern wieder ein, zwei unnötige Fehler, fand ich beispielsweise. Also ein Pass, erinnere ich mich noch genau dran. Da steht er auf Mitte und will auf halb rechts spielen und er sieht den Gegenspieler. Er guckt ihm direkt an. Was macht er? Wirft trotzdem den Pass und der Gegenspieler fängt ihn ab. Ich mir dachte so, warum spielst du den Ball dahin? Du siehst den Gegenspieler, du siehst ihn.
Ja, ich sehe es, also Luka Witzke hat erneut unglücklich agiert, fand ich, ja, wie gesagt, gegen Dänemark halt auch schon. Das Spiel gegen Dänemark will ich aber mal ein bisschen außen vor lassen.
Ja, natürlich.
Gegen Portugal sehe ich es aber nicht ganz so schlimm, sage ich mal, weil ich bin mir relativ sicher, dass Julian Köster dann relativ viel Auslösehandlungen über die Mitte agieren wird. Marco Grigic mehr Spielanteile bekommt und größtenteils Köster, Grigic und Uschins also den deutschen Rückraum bestücken werden in diesem Spiel gegen die Portugiesen. Und ich glaube, dass das schon ein recht schlagfertiger Rückraum ist. Und das Spiel gegen die Portugiesen brauchen wir, glaube ich, uns nichts vormachen. Das wird nicht im Angriff gewonnen, sondern das wird darüber gewonnen, dass man die Costa-Brüder in den Griff bekommt, halbwegs, und, weiß ich nicht, vielleicht zusammen bei 10 Toren hält oder so, was ein großer Erfolg wäre und damit der Schlüssel zum Sieg. Aber ich sehe Deutschland und Portugal auf Augenhöhe, muss ich sagen.
Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, das wird, glaube ich, ein richtig, richtig spannendes Duell. Aber was auf jeden Fall ganz positiv ist, möchte ich auf jeden Fall noch vorhin: David Späth, zeitweise bei 70%. Alter, was hat der denn genommen gehabt? Der war ja richtig on fire.
Ja, da waren ja auch ein paar krasse Paraden dabei, ne? Weil was die Tunesier dann doch irgendwie ein, zwei Mal geschafft haben, was natürlich auch der Tatsache geschuldet ist, dass man gegen Tunesien spielt, auch gerade in der zweiten Halbzeit, sind klassische Durchbrüche im 1 gegen 1. Ne? Also Wackler, Überzieher und dann eben der Abschluss aus 6 Metern. Und finde, da hat gerade David Späth sich auch richtig stark ausgezeichnet. Ne? Die 70% sind nämlich nicht nur durch Würfe aus 10, 11 Metern zustande gekommen, wo der Block auch noch irgendwie gefüllt dran war, die dann dankbar sind, sondern also da waren auch ein paar richtig starke Paraden dabei. Am Ende ist er über 60%, glaube ich, geblieben. Ne?
Nee, 53 waren es am Ende. Genau. So, also hat da hinten auch so ein paar Unnötige kassiert, aber ja, alles gut.
Ja gut, das ist dann natürlich auch, die Abwehr ist nicht mehr zu 100% da, was ich auch vollkommen nachvollziehen kann. Ne? So, also,
alles gut.
Aber trotzdem starke Leistung und über Teuter brauchen wir uns keine Sorgen machen. Das wird das definitiv ein X-Faktor dann auch gegen Portugal und im weiteren Turnierverlauf, denke ich.
Ja. Auf jeden Fall. Aber was ich auf jeden Fall auch ganz gut finde, Justus Fischer, 5 von 6. Das war wieder der Fischer, den ich offensiv sehen will.
Ja. Hat gut agiert, fühlte sich da wohl. Einzige, was ich so ein bisschen dann denke, ist, ja, auf dem Niveau bis dahin geht's. Und darüber hinaus tut er sich einfach dann ein bisschen schwer, habe ich das Gefühl.
Ja, vielleicht fehlt da noch ein bisschen die Erfahrung. Ich meine, er ist ja noch ein junger Spieler, der vorne nicht.
Genau. Also das
ist nicht europäisch wie alle anderen, ja.
Das ist überhaupt nicht böse gemeint oder keine Kritik so, sondern das ist der aktuelle Stand von Justus Fischer. Der wird da nicht aufhören. Also das wird weitergehen. Und wenn er jetzt schon diesen Stand hat, ist es ja erstmal positiv einzuordnen, weil er eben genau, wie du sagst, dieser junge Spieler noch ist und noch viel, viel Potenzial hat.
Ja.
Vor allen Dingen, wenn dann Hannover sich gegebenenfalls bis Ende der Saison weiter so präsentiert und vielleicht mal Champions League spielt, daran wird ein Spieler wie Justus Fischer zu 100% auch extrem wachsen und sich weiterentwickeln.
Ja, absolut, definitiv. Das wird ihm auf jeden Fall noch mal einen Schub geben, wenn er dann auch dauerhaft international spielen kann und er sich wirklich auch mit den Besten der Besten für mehrere Wochen dann noch messen kann, immer wieder. Also es wird ihm auf jeden Fall auch noch einen Schub geben. Ähnlich wie auch Bimago Krikic, das merkst du ja auch. Also auch da, da ist noch jung und da sind noch viele junge Spieler mit dabei. Da ist eine Generation, die da einfach gerade zusammenwächst, die, ich glaube, in den nächsten 10, 15 Jahren uns noch ganz, ganz viel Spaß machen wird. Von daher, ja, schauen wir mal, wie es dann weitergehen wird. Wir machen jetzt hier eine kurze Pause. Wir wissen auf jeden Fall, wie es weitergeht, denn wir schauen natürlich noch auf die anderen Partien raus, auf den kommenden Deutschen natürlich auch. Wir haben ihn schon ganz kurz erwähnt. Und dann, ja, natürlich blicken wir aber auch auf die anderen Hauptgruppengruppe, denn da auch da sind schon viele Entscheidungen gefallen, aber dazu gleich mehr hier bei Anruf im Handballtalk auf meinsportpodcast.de.
Er war ein Künstler am Ball, ein Magier zwischen den Linien, doch Roberto Baggio war auch ein Spieler und Mensch voller Widersprüche. Ein Buddhist in einem katholischen Land, ein Star, der den Starkult verachtete. Er begeisterte die Fans von Fiorentina, Juve, Milan, Brescia, doch er passte nirgends in ein Schema. Warum lieben ihn die Italiener aber bis heute trotzdem und was macht ihn zu einer unserer 100 Fußballlegenden? Das hört ihr in unserer neuesten Podcast-Folge der 100 Fußballlegenden.
Ja, und sind wir zurück und wollen natürlich direkt den Blick weiterwerfen auf das, was auf die deutsche Mannschaft warten wird, denn wir haben es schon erwähnt, Deutschland wird gegen Portugal im Viertelfinale spielen. Das ist zwar noch nicht 100% sicher, aber Portugal führt in der aktuellen Hauptrundengruppe 3 und spielt zum Abschluss am heutigen Sonntag gegen Chile. Also die Chancen, dass Portugal gewinnt, stehen, glaube ich, bei 99,99%. Und von daher müssen wir drüber reden, Robin, denn was die Portugiesen bisher gespielt haben, richtig stark. Und Portugal gewinnt gegen Spanien auch mit 35-29. Und es macht einfach unheimlich viel Spaß, dieser Mannschaft zuzuschauen, weil die wirklich Gas geben. Die haben eine hohe Wurfquote mit 74% gegen Spanien gehabt und sich da überhaupt nicht unterkriegen lassen, dass da gegenüber zwei der besten Torhüter der Welt stehen.
Ja, absolut. Aber generell muss ich sagen, du hast genau das, den Knackpunkt angesprochen. Ich finde, dass Spanien kein schlechtes Turnier spielt, aber an einer Sache, auf die sie sich die letzten Jahrzehnte eigentlich immer verlassen konnten, hapert es, und das ist die Torwartleistung. Pérez de Vargas wie auch Sergio Hernández spielen kein starkes Turnier, in meinen Augen. Und sind irgendwie, ja, gerade Pérez de Vargas, immer so ein Crunch-Time-Spieler à la Niklas Landin auch gewesen fast, ne? Also wie oft ist das DAB-Team in den letzten 10 Jahren an Pérez de Vargas verzweifelt zum Beispiel? Und ja, das hat den Spaniern irgendwie so ein bisschen Probleme bereitet, aber das soll überhaupt nicht schmälern, dass die Portugiesen ein großartiges Turnier spielen. Die Costa-Brüder lenken dort und das ist ein Ablauf. Oh, das macht Spaß, denen zuzugucken. Weißt du, was mir am allermeisten gefällt? Mir diese Abgezocktheit und Abgebrühtheit bei den Portugiesen. Ja. Ich habe, glaube ich, 3 Spiele von den Portugiesen gesehen und jedes Mal hat mich überrascht, die Situation, wenn die Portugiesen ins Zeitspiel kommen. Wenn die ins Zeitspiel kommen, sehe ich bei vielen Mannschaften, ja, es muss dies, es muss das, mit der Brechstange, was weiß ich nicht was. Und die Portugiesen spielen das so geil, cool runter. Das ist unfassbar. Hier noch ein Pass an den Kreis oder die Idee, ich steig hoch, brech ab, mache einen Tipppass auf den Boden und gehe dran vorbei. Das hat jetzt gegen die Spanier, habe ich diese Szene zum Beispiel im Kopf, wie einer der Costa-Brüder eben genau das macht. Alle erwarten den Schuss über den Block, weil es ist nur noch ein Pass. Und was ist? Er steigt hoch, Wurftäuschung. Beim Landen tippt er, geht am Block vorbei, zieht das Ding rein und da war Portugal einfach die clevere Mannschaft und das bedeutet schon einiges, ne, in einem Spiel gegen Spanien, weil die Spanier sind für mich mit die cleversten Handballer, die es gibt auf der Welt. Und das war eine beeindruckende Vorstellung. Das Spiel hat Spaß gemacht zuzuschauen, weil es auch lange offen war natürlich, ne? Ja. Dieser 6-Tore-Sieg der Portugiesen, der spiegelt nicht so ganz den Spielverlauf wieder, finde ich.
Ja, es war unfassbar spannend. Also es auf jeden Fall. Also ich meine, wer sich Zeit genommen hatte, an dem Freitag das zu schauen, das war schon echt Spaß, hat echt viel Spaß gemacht und ich muss auch sagen, es ist ja nicht nur die Costa-Brüder, ne? Es gibt auch natürlich auch andere, wie ein Salvador beispielsweise, der eine gute Rolle da gespielt hat. Auch Torhüter war echt gut in diesem Fall, Diogo Marques, auch wenn es vielleicht noch nicht so die ganz überragende Torhüterleistung von der Mannschaft ist, aber was sie halt so unfassbar gut machen ist, wenn die einmal durchbrechen, die treffen ja fast alles. Also ich habe mal geschaut, die Wurfquoten von 6 Meter, also Würfe aus 6 Meter Entfernung, haben die eine Quote von 84%. Oder 85% sogar, das Beste von allen Teams, die bei der WM mit dabei sind. Krass, das zeigt, glaube ich, einfach, wie stark sie sind.
Ja, ist unglaublich. Das Zusammenspiel mit dem Kreis musst du auch noch hervorheben, finde ich. Ne? Oh, Luis Frade, boah, inzwischen echt einer der Top-Kreisläufer, finde ich, dieser Welt. Also, das ist schon ganz großes Kino, was die Portugiesen sich da zusammengespielt haben. Und ich freue mich einfach riesig drauf auf dieses Viertelfinale. Also, das wird ein ganz großes Ding. Und ich finde, die Chancen stehen wirklich komplett ausgeglichen. 50-50 in meinen Augen. Die Portugiesen haben vielleicht diesen kleinen mentalen Vorteil durch die Tatsache, dass sie halt zum Beispiel die Spanier schon geschlagen haben. Ne? Das ist für die Portugiesen natürlich auch ein absolutes Prestigeduell. Und wenn du das so im Hinterkopf hast, das setzt, glaube ich, nochmal die ein oder andere Prozente frei. So. Und das hatte Deutschland jetzt noch nicht dieses Erlebnis, finde ich. Ne? Weil alle Gegner, die bisher kamen, mussten geschlagen werden. Und der Einzige, der nicht geschlagen werden musste, von dem hast du 40 Hütten eingeschenkt bekommen. So. Das ist halt, weiß ich nicht, psychologisch vielleicht ein bisschen Vorteil bei den Portugiesen, aber spielerisch erwarte ich da ein richtig, richtig starkes, schönes Spiel.
Ja, das denke ich auch. Das wird, glaube ich, ein richtig, richtig spannendes Spiel. Das wird richtig viel Spaß machen beim Zuschauen. Ja, das wird für die deutsche Mannschaft mit Sicherheit ein echter Gradmesser werden. Und da wird man es dann wirklich dann auch sehen. Ne? Also bin ich wirklich sehr gespannt drauf, weil du hast angesprochen, der bisherige Turnierverlauf war irgendwie so mit Mannschaften, wo die alle nicht so überragend sind, die alle nicht auf dem Level von den Portugiesen sind. Die Dänen sind es definitiv drüber, die anderen sind eher ein Stück drunter. Und deswegen muss man mal gucken, wie sich die deutsche Mannschaft dort präsentieren wird. Wie gesagt, man hat jetzt genug Zeit. Man kann heute in Ruhe zugucken, was die Portugiesen gegen Chile machen werden. Die werden wahrscheinlich auch ein bisschen schon, gehe ich mal von aus. Einfach, weil sie so gut wie durch sind. Und Chile, auch wenn sie ganz okay spielen und auch wirklich schon noch bewiesen haben, dass sie mithalten können. Wir hatten es angesprochen gegen Brasilien beim letzten Mal. Aber das sollte eigentlich für sie ein klarer Sieg da doch auf jeden Fall werden. Da mache ich mir eigentlich gar keine Gedanken. Aber auch wenn wir in der Gruppe direkt sind, lass uns bitte über die nächste dicke Überraschung sprechen. Brasilien hat es als erstes Team erstmalig geschafft in ihrer WM-Geschichte, dass sie ins Viertelfinale einziehen können, indem sie die Schweden geschlagen haben. Und damit sind Schweden, Spanien und Norwegen raus. Und Norwegen ist gerade sogar Vierter oder noch Dritter in der Gruppe, weil sie 4 Punkte haben. Was irgendwie auch ein bisschen wild ist angesichts der Erfahrung, die sie gespielt haben. Aber damit, glaube ich, war vor der WM keine Ausgabe, dass da Brasilien und Portugal durchgehen.
Ja, das ist komplett irre. Also hättest du mich vorher gefragt, wer in der Gruppe sich die ersten 2 Plätze unter sich ausspielt, dann hätte ich dir gesagt, dass es die Schweden, die Spanier und die Norweger sind und die Portugiesen vielleicht eine Überraschung schaffen können. Ne? Und jetzt stehen wir da, Portugal 1, Brasilien 2 und 3 große, 2 riesengroße Handballnationen und eine zumindest in den letzten 10 Jahren auch immer wieder oben anklopfende Nationen wie die Norweger gucken in die Röhre, ne? Und das ist halt schon, boah, heftig. Aber die Vorstellung der Schweden gegen Brasilien war auch, finde ich, also es war unterirdisch von den Schweden.
Ja, also ich weiß gar nicht, wer es, ich glaube, Jim Gottfriedson hat, glaube ich, gesagt, ich hatte es irgendwo gelesen gehabt, dass es ein schlechtes Spiel gewesen ist und auch das überhaupt nicht nachvollziehen kann. Und also ich weiß auch nicht, was ich mit diesem schwedischen Handball dieser WM anfangen soll. Das war irgendwie so total uninspiriert. Defensiv war das so lala, die Torhüter waren gar nicht im Turnier, also Palik, habe ich gerade mal geschaut, eine Quote von 28% über das gesamte Turnier ist, wenn du dir die Statistiken anschaust und über die Prozente gehst, ist er nicht mal in den Top 35 Keepern dieser WM, was schon irgendwie eklatant ist, finde ich. Also ich weiß nicht, es kann eigentlich nicht daran liegen, dass nur Felix Klar und Max Darich fehlen, weil so, die sind zwar gute Spieler, aber die Schweden haben trotzdem genug Qualität, um ins Viertelfinale in der WM zu kommen.
Ja, grundsätzlich schon, aber vorne fehlt dir der Kopf der Mannschaft, der Lenker, ne? Weil wir brauchen nicht drüber reden. Jim Gottfriedson, finde ich, merkt man schon an, dass er im Herbst, Winter seiner Karriere angekommen ist. Es ist mir zu lethargisch, das Spiel mit ihm, das Tempo verschleppen, es ist ausrechenbar. Da ist ein Felix Klar schon meiner Meinung nach der wesentlich einflussreichere Spieler auf die Offensive der Schweden. Und Max Dari ist ganz klar der Abwehrchef gewesen. Also ich glaube, dass das auch psychologisch ein Thema einfach war für die Schweden, dass ausgerechnet die beiden, weil Max Dari ja auch kurz vorher erst ausgefallen ist, beziehungsweise feststand, dass er nicht dabei ist. Und ich glaube, das hat den Schweden so ein bisschen, ja, einfach, das hat die gelähmt so ein kleines bisschen, weil die Vorstellungen waren irgendwie uninspiriert und jetzt nicht qualitativ einfach nicht das, was man von ihnen kennt, muss ich sagen. Ne? Wenige Tore, schlechte Abwehrleistungen und dann Palika, der ja normalerweise, also sorry, aber 28, was hast du gesagt, 26 oder 28%? Ja, das ist ja nicht annähernd in dem Spektrum, in dem Niveau, was man von ihm kennt.
Ja, 34 Paraden, ganzes Turnier, 28% Quote.
Ja, das ist viel zu wenig. Ja, also das ist vor allem Ding, das haben wir, also das hat man von ihm ja auch die letzten Jahre einfach nicht gesehen.
Nee, definitiv nicht. Ich glaube, bei den Schweden ist in Berlin wirklich einfach alles zusammengekommen, dass einfach alles überhaupt nicht funktioniert hat, gar nichts. Und jetzt ist natürlich, das ist eine bittere Quittung, auf jeden Fall. Ich denke, da wird auch gerade heute das Spiel zum Abschluss gegen Norwegen nochmal auch was enorm fürs Prestige sein. Da möchte man sich, glaube ich, unbedingt mit einem Sieg nochmal verkaufen. Du spielst in Oslo, die ganze Halle wird gegen dich sein, direkt gegen deinen Nachbarn. Und ich glaube, da wird es für die Schweden nochmal ein bisschen darum gehen, so zum halbwegs positiven Abschluss dieser WM hinzubekommen. Aber ansonsten ist diese Gruppe, also wow, es hat unheimlich viel Spaß gemacht, es war unheimlich spannend und ja, ich muss einfach sagen, es hat einfach Spaß gemacht und auch gerade auch mit Blick auf das Olympia oder Handball eventuell bei Olympia rausfallen wird, war glaube ich gerade diese Gruppe auch enorm wichtig zu zeigen, hey, du kannst auch kleinere Mannschaften können die vermeintlichen Top-Nationen schlagen und ich glaube, das war auf jeden Fall ganz wichtig.
Absolut, absolut und ich gebe ganz unverhohlen und offen zu, ich bin unglaublich froh und glücklich, dass die deutsche Nationalmannschaft nicht in dieser Hauptrundengruppe war.
Ich auch. Da habe ich mir auch gedacht, heute Morgen, als ich gesagt habe, als ich mich vorbereitet habe, ich so, oh, jetzt müssen wir eigentlich drüber reden, dass wir froh sein können, dass wir nicht da gelandet sind.
Ey, das ist aber auch ein bisschen zu heftig, finde ich. Also ja. die Gruppe, dass die so zustande kommen kann, irgendwie verstehe ich das nicht so ganz, muss ich sagen. Also,
ja, naja. Ist in der Tat ein bisschen heftig gewesen. Aber dann lass uns vielmehr noch auf die Gruppe gucken, Robin, während wir ja wissen, dass die Dänen, wie gesagt, unsere Gruppe gewonnen haben, auch wenn sie jetzt nicht überragend gespielt haben, aber ich meine, hey Gott, 28-22 gewinnen sie gegen Tschechien, da möchte ich, glaube ich, jetzt nicht so unbedingt groß drüber reden, aber wir müssen nämlich schon drüber reden, über das, was in der Gruppe 4 ja noch ansteht, finde ich, denn Kroatien hat Island geschlagen und damit ist diese Gruppe weiterhin so brutal offen. 3 Teams mit 6 Punkten, Slowenien hat auch noch 4 Punkte. Das kann richtig, richtig spannend nochmal werden.
Ja, absolut. Also da geht es heute nochmal richtig zur Sache. Ne? Island und Ägypten haben natürlich irgendwie so ein bisschen die Karten auf ihrer Seite, ne? Weil die Isländer spielen gegen Argentinien, die sich einfach schwach präsentiert haben und die Ägypter spielen gegen die Kapverden, die sich noch schwächer präsentiert haben und das werden hohe Siege von den Ägyptern und den Isländern. Und dann wird Kroatien, Slowenien, das wird, glaube ich, das hitzigste Spiel, wenn ich mir das mal so überlege. Und wie geil ist bitte bei Kroatien die Sensationsrückkehr von Domagoj Duvnjak? Der Typ ist einfach der geilste Kerl aller Zeiten, meiner Meinung nach.
Es ist wirklich so.
Unfassbar, ey. Da wird die Halle kochen, das Dach wird da heute wegfliegen gegen Slowenien. Das wird ganz, ganz groß, da freue ich mich heute an. Das wird beste Unterhaltung auf den Sonntagabend.
Ah, definitiv, das wird richtig Spaß machen. Also das sind zwei echt super Spiele, so zum Abschluss der Hauptrunde mit dem auch noch. Aber ja, natürlich, die Isländer müssen halt darauf hoffen, dass Kroatien halt verliert, ne? Oder halt zumindest nicht gewinnt, weil sie natürlich aufgrund der direkten Vergleiche, oder wenn es dann zum 3-3 vielleicht kommen würde, haben sie halt das mit 6 Toren verloren gegen Kroatien und mit 3 gewonnen gegen Ägypten. Das heißt, sie haben ein Torverhältnis von -3. Und damit könnte es dann halt schon noch eng werden in der Gruppe. Also von daher.
Zählt bei Punktgleichheit, wenn alle 3 am Ende bei 8 Punkten stehen, zählt dann das Torverhältnis oder der direkte Vergleich zum Beispiel von Kroatien gegen Island?
Also genau, es würde bei diesen Dreierkonstellationen wird es um direkten Vergleiche ja normalerweise gehen. Also der direkte Vergleich geht ja immer vor.
Ja.
Und dann wird es dann quasi darum gehen, wenn es diesen Dreiervergleich gibt, ne, wer hat halt wen gewonnen. Und dann, ich glaube, sind sie ja, wenn ich mich nicht täusche, alle dann bei +2 jeweils. Also oder ne?
Genau.
Ja, genau. Und dann geht es ums Torverhältnis dann, glaube ich.
Ja, krass. Ja, dann wird das natürlich für Kroatien ein bisschen schwierig, glaube ich.
Ja, also die haben auf jeden Fall, die wissen zumindest, was sie machen müssen am Ende. Ja. Also sie müssen dann nachziehen quasi, während die anderen vorlegen können. Ja. Aber das wird, glaube ich, das wird richtig Spaß machen.
Ja, bald für Martinovic und dann hoffen, dass der einen guten Tag hat und den da 15 Nigger einschweißt, den Slowenen.
Ja, das wäre natürlich richtig, richtig verrückt. Ja, das stimmt. Ja. Aber vielleicht über eine Sache, glaube ich, müssen wir auf jeden Fall noch reden, weil das schon ein bisschen kurios gewesen ist, jetzt abseits mal des Sportlichen. Wir hatten ja gestern beim Spiel Dänemark gegen Tunesien auf einmal hier diese Unterbrechung, dass da zu viel, oder Dänemark gegen Tschechien, so ist ja richtig, dass da zu viel Konfetti war, weil so ein Aktivist da draufgelaufen ist. Wie gesagt, kann man davon halten, was man will, aber ich fand es halt so krass, wie Nikolai Jakobs sich da diesen Kerl gegriffen hat und ihn dann von der Platte gescheucht hat. Das war auch richtig krass.
Ja, klassischer Kanickel-Fanggriff.
Ja.
Ja, das war wild.
Ja, aber wirklich auch so, das ist komplett ungewohnt, das siehst du normalerweise ja nicht beim Handball und dass es einfach so jemand durchkommen kann, ist natürlich auch, naja, sagen wir mal, nicht so gut.
Ja gut, die Zugangsbeschränkungen beim Handball sind natürlich jetzt nicht so groß, sage ich mal, wie beim Fußball, ne? Also das ist eher, es wundert mich eher, dass gerade auf dieser großen Bühne Weltmeisterschaft, Olympische Spiele etc. wir sowas so selten gesehen haben. Also, weil jeder, der schon mal in der Handballhalle war und ein Handballspiel geguckt hat, Bundesliga, Länderspiel,
ja,
glaube ich, kann sich vorstellen, dass es eigentlich relativ simpel ist.
Das stimmt, weil es ja auch dann wirklich auch noch nach den Spielen ja dann immer wieder Familien und so weiter auch auf die Platte kommen können, was ja auch, finde ich, auch den Sport auch einfach aufmacht, aber natürlich für solche Sachen natürlich auch bisher noch ganz, ganz selten, Gott sei Dank, aber macht den Sport aus, finde ich.
Ja, ich hoffe, dass es jetzt nicht, dass er damit jetzt nicht andere Leute inspiriert hat, großartig.
Hoffe ich auch. Da hoffen wir definitiv drauf, dass das eine Einmaligkeit gewesen ist und dass man dann das nicht noch häufiger sehen wird. Und dann schauen wir mal, wie gesagt, heute Abend, Sonntag, solltet ihr auf jeden Fall nutzen, um zum Handball zu schauen. Und dann geht es dann auf jeden Fall dann weiter in der Hauptrunde. Das wird dann mit Sicherheit ein im Viertelfinale wird ein richtig heiter Tanz werden. Wenn wir gucken, Hauptrunde Gruppe 2 müssen wir auf jeden Fall noch erwähnen haben. Frankreich und Ungarn sind dort beide weiter, Robin. Also die Ungarn haben sich so durchgerettet, weil ja die Niederländer ja nur unentschieden gespielt haben gegen Österreich, auch wenn das im Endeffekt keinen Ausschlag gegeben hätte. Also die Ungarn haben sich da doch dann noch durchsetzen können, auch wenn es kein toller Handball gewesen ist, ihnen gezeigt.
Ja, es ist verrückt, ne? Das ist so das Pendant, diese Gruppe, diese Hauptrundengruppe ist so das Pendant zur deutschen Hauptrundengruppe und eben die Kroaten, Ägypten, Island-Gruppe. Also es ist diese vier Hauptrundengruppen, da waren zwei Klopper dabei und zwei, wo ich mir so dachte, ja, relativ entspannt, ne? Die Franzosen haben hier, also ich sehe die Franzosen nicht bisher großartig irgendwie einen Korn bzw. Körner gelassen zu haben, ne? Die sind da total entspannt durchmarschiert und genauso wie die Dänen eben durch die deutsche Hauptrundengruppe. Weiß ich nicht, finde ich irgendwie ein bisschen schade. Also
ein bisschen schon, ja.
Aber gut, haben wir jetzt genug drüber gesprochen und haben natürlich dadurch auch in den anderen beiden Hauptrundengruppen einfach geile Spiele gesehen, ne? Die natürlich auch dann irgendwie diese Hauptrunden so ein bisschen spektakulär und aufgepeppt haben, während die Vorrunden, aber das machen wir, glaube ich, nochmal in einem Fazit, wenn die WM dann vorbei ist, die Vorrunden mich ja schon, muss ich sagen, auch irgendwie enttäuscht haben. Also das weiß ich nicht, ob man da wirklich diese aufgeblähte Weltmeisterschaft, die ja seit vorletztem Jahr der Fall ist, weiß ich nicht, die könnte man schon auch nochmal zur Debatte stellen in meinen Augen. Es ist natürlich schön für die kleineren Nationen, aber lass uns das vielleicht machen, wenn wir mal einen Rückblick auf die WM machen.
Genau, würde ich auch sagen. Dann machen wir mal ganz in Ruhe, wenn wir da die Zeit dazu haben. Und dann schauen wir uns dann wirklich mit einem großen Fazit mal an und können vielleicht nochmal einen oder anderen dazu nehmen, der vielleicht auch seine Meinung sagt. Und jetzt freuen wir uns erstmal auf den letzten Hauptrundenspieltag heute und dann natürlich Viertelfinale Mittwoch und Donnerstag geht's dort da weiter. Und dann wird's richtig knallen und dann werden wir natürlich weiterhin euch darauf verfolgen, deswegen solltet ihr unbedingt unseren Podcast abonnieren beim Podcatcher eurer Wahl. Spotify und iTunes könnt ihr uns auch gerne Rezension schreiben, uns Feedback geben. Dürft ihr gerne auch, indem ihr uns bei Social Media schreibt, Facebook, Twitter, Instagram mit dem Handel Anwurf, findet ihr uns dort jeweils. Und dann hören wir uns schon bald wieder hier und dann schauen wir mal, was das Viertelfinale für uns so bereithalten wird. Das wird mit Sicherheit spannend werden.
Verrat mir noch deinen Tipp fürs Viertelfinale. Was sagst du? Schaffen es die Deutschen oder schaffen die es nicht? Weil wir sprechen uns das nächste Mal nach dem Spiel.
Also ich glaube, es wird Verlängerung geben und dann gewinnen wir.
Ah, ja, geil. Da habe ich Bock drauf. Da gehe ich mit, ey, das nehme ich.
Weil ich glaube, das wird wirklich spitz auf Knopf, glaube ich, werden. Und ich glaube, das wird, das wird in der Verlängerung entschieden, bin ich mir fast sicher.
Ja, stark.
Gut, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns für heute und dann hören wir uns dann im Laufe der nächsten Woche wieder. Bis dann.
Anwurf. Der Handball-Talk. Auf meinsportpodcast.de.